Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
18 Uhr Schweizer Radio Dieres, Echo der Zeit. Die Themen. Verteidigungsminister Samuel Schmid gibt Fehler zu, will aber nichts wissen von Rücktritt. Dann, die Europäische Zentralbank buchstabiert zurück, sie senkt die Wachstumsprognose, den Leitzins belässt sie. Korrektur aus Lausanne, Unternehmen müssen der Swissair Millionen zurückzahlen, verlangt das Bundesgericht. Aufstieg im Weltklimarat, der Berner Forscher Thomas Stocker wird Co-Leiter im IPCC. Später dann gefährliche Kulisse. Die Präsidentschaftswahl in Pakistan findet unter schlechten Bedingungen statt. Und die brasilianische Plattform P51 oder der Fahrstuhl in den siebten Ölhimmel. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fatzer und mit den Nachrichten Andrea Abühl.
Bundesrat Samuel Schmid will trotz zunehmender Kritik an seiner Person im Amt bleiben. Im Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS gestand er zwar Fehler ein, in der Affäre um den früheren Armeechef Roland Neff, wies aber den Vorwurf der Lüge zurück. Andrea Jacki fasst zusammen.
In der Tat habe ihn die Militärjustiz bereits im November 2006 über das Ermittlungsverfahren gegen Roland Neff informiert, bestätigte Verteidigungsminister Schmid. Das ist früher, als er bisher angegeben hatte. Damals sei Neff aber Brigadier gewesen und ihm, Schmid, somit nicht unterstanden. Er habe es daher auch wieder vergessen.
«Das tut mir leid, aber ich bin nur ein Mensch und ich habe solche Tatsachen vergessen und ich habe sie darum auch nicht mehr in Erinnerung gehabt.»
Später, als Neff dann Kandidat für das Amt des Armeechefs gewesen sei, habe er mehrmals mit diesem über das Ermittlungsverfahren gesprochen. Rückendeckung erhielt Schmid heute von CVP-Parteipräsident Dachbele. Dieser möchte die Diskussion wieder auf die Armee selber lenken, weg vom Personellen. Die Präsidenten von SVP und Grünen hingegen forderten Schmid erneut zum Rücktritt auf. Davon will dieser aber nichts wissen. In der Sendung Tagesgespräch zeigte sich Schmid zudem zuversichtlich, dass seine Militärvorlagen, unter anderem das Rüstungsprogramm, in der nächsten Session beim Parlament trotz allem durchkommen.
US-Vizepräsident Dick Cheney hat Georgien die volle Unterstützung der USA zugesagt. Bei seinem Besuch in Tiflis versicherte Cheney erneut, dass Georgien in die NATO aufgenommen werde und versprach 1 Milliarde Dollar, um das Land nach dem Krieg mit Russland wieder aufzubauen. Erneut kritisierte Cheney, dass die russische Regierung die Unabhängigkeit von Abchasien und Südossetien anerkennt. Russland versuche, die Grenzen Georgiens unrechtmäßig zu ändern. Cheney sagte, er bezweifle, dass das Land ein verlässlicher internationaler Partner sei. Die Wirtschaft im Euroraum dürfte in den nächsten Monaten weniger stark wachsen als bisher angenommen. Die Europäische Zentralbank EZB hat ihre Wachstumsprognose um rund ein Viertel gesenkt auf 1,4% für das laufende Jahr und 1,2% für 2009. Als Grund gab Zentralbankpräsident Trichet die hohen Ölpreise an, sowie die Folgen der Finanzkrise. Beim Leitzins entschied sich die EZB so wie erwartet. Sie belässt den Zins bei 4,25%. Bundesrätin Leuthard hat nach Gesprächen mit 3 EU-Kommissaren in Brüssel eine positive Bilanz gezogen. Es sei über die meisten aktuellen Dossiers diskutiert worden, sagte Leuthard, vom Steuerstreit über eine engere Zusammenarbeit bei Kartellvorgehen, Vergehen bis hin zu den vor kurzem gescheiterten WTO-Verhandlungen. Die Gespräche seien in konstruktiver und freundschaftlicher Atmosphäre verlaufen, hieß es. Die Flughafen Zürich AG muss der Swissair in Nachlassliquidation 18,5 Millionen Franken zurückzahlen, der Kerosinlieferant Air Total über 4,5 Millionen Franken. Dies hat das Bundesgericht entschieden und damit frühere Entscheide der Genfer und Zürcher Justiz korrigiert. Geklagt hatte Swissair-Liquidator Karl Wüthrich. Die Swissair hatte 2 Tage nach dem Grounding dem Flughafen Gebühren bezahlt und Rechnungen mit dem Treibstofflieferanten beglichen. Mit diesen Zahlungen habe man andere Gläubiger geschädigt, so das Bundesgericht. Der Basler Spezialchemiekonzern Clariant wechselt den Chef aus. Jan Secker nimmt seinen Hut. Er wird durch den Deutschen Harjolf Kottmann ersetzt, wie das Unternehmen soeben mitteilte. Näheres zum Wechsel wurden zunächst nicht bekannt. Die 24 Kantonalbanken haben in der ersten Hälfte dieses Jahres deutlich weniger verdient als im ersten Halbjahr 2007. Der Rückgang des Gewinns um fast ein Drittel auf noch 1,2 Milliarden Franken wird mit der Finanzmarktkrise begründet. Laut dem Verband Schweizerischer Kantonalbanken konnte die Marktposition aber trotz der schwierigen Rahmenbedingungen ausgebaut werden. Der Berner Klimaforscher Thomas Stocker übernimmt ein wichtiges Amt im Weltklimarat. Er ist zum Co-Leiter der Arbeitsgruppe Wissenschaft gewählt worden, zusammen mit einem chinesischen Wissenschaftler. Stocker leitet seit 1993 die Abteilung für Klima- und Umweltphysik an der Universität Bern. Der Weltklimarat beurteilt die weltweite Klimaveränderung und ist in diesem Bereich das wichtigste Gremium. Die Schweiz unterstützt die Hurrikanopfer in Haiti mit gut 1 Million Franken. Das hat Außendepartement EDA mitgeteilt. Ein Teil des Geldes geht an das Schweizerische Rote Kreuz, welches ein Hilfsteam nach Port-au-Prince schickt. Auch der indische Bundesstaat Bihar leidet weiter unter den Folgen von Unwetterschäden. Die Regierung von Bihar hat um internationale Hilfe gebeten, weil ein gebrochener Deich im Nachbarland Nepal frühestens Ende Oktober repariert werden könne. Die Schweizer Glückskette ruft zu Spenden auf. Wegen eines Unfalls ist die Gotthardbahnlinie im Tessin seit dem Morgen unterbrochen. Nach Angaben der SBB stieß ein Bauwagen zwischen Bodio und Lavorgo mit mehreren Schotterwagen zusammen. Dabei entgleiste die 72 Tonnen schwere Baumaschine. Verletzt wurde niemand. Weil das Unglück in einem Tunnel passierte, sind die Räumungsarbeiten laut der SBB äußerst schwierig. Die Strecke dürfte erst in der Nacht geräumt sein. Zwischen Airolo und Biasca werden die Bahnpassagiere mit Bussen befördert. Es kommt zu Verspätungen von gut einer Stunde. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.085 Punkten, minus 2,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.306 Punkten, minus 2%. Der Euro wird zu 1.59,30 gehandelt, der Dollar zu 1.10,98. Das Wetter. In der Nacht fällt zeitweise Regen. Morgen wird es im Norden teils sonnig und rund 25 Grad warm. In den Alpentälern mit starkem Föhn sogar bis zu 29 Grad. Im Süden fällt zeitweise Regen bei 22 Grad. Am Samstag ist es in den Alpen und im Osten mit Föhn zuerst noch teils sonnig, dann ziehen Regenwolken auf. Am Sonntag bleibt es wechselhaft. Im Süden bleibt es am Wochenende oft regnerisch bei 20 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf TRS 1 und 4, die weiteren Themen. Belastung oder Bereicherung? Erklärungen zu den Irritationen rund um Außenministerin Micheline Calmeret. Anleitung zur Defensive. Mit dem jüngsten Bundesgerichtsurteil werden sich Unternehmen ihre Geschäfte zweimal überlegen. Dann explosiver Untergrund in Kölliken bei der Sondermülldeponie und explosiver Hintergrund in Pakistan vor der Präsidentschaftswahl. No Future auf Kuba, wie Punkrocker Gorky gegen El Goma Andante rebelliert. Und schließlich nach 6:30 das große Buddeln vor dem Sprudeln. Brasiliens goldige Zukunft liegt 6000 Meter unter Meer, die Ölplattform P51. Zuerst aber hat Bundesrat Samuel Schmid das Wort. Denn er hat heute Stellung genommen zu den neuesten Enthüllungen in der Affäre um den zurückgetretenen Armeechef Roland Neef. Am Mittag im Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS. Der Verteidigungsminister wies zurück, Öffentlichkeit und Parlament angelogen zu haben und will auch von einem Rücktritt nichts wissen. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Ja, es treffe zu, dass er bereits im November 2006 von der Militärjustiz über die Strafuntersuchung gegen Roland Neef informiert worden sei, sagt Samuel Schmid, ein halbes Jahr früher als bisher zugegeben. Er habe dies aber vergessen, erklärt der Verteidigungsminister.
Es ist so, dass ich später die Meldung nicht entsprechend gewichtet habe und mir ist so nicht bewusst gewesen, dass am 14. November die Ankündigung hat stattgefunden.
Dass er damals nicht reagiert und nachgefragt habe, worum es in der Strafuntersuchung gegen Brigadier Neef konkret gehe, begründet Schmid damit, dass dies nicht in seine Zuständigkeit gefallen sei.
Es ist nicht in meinem Pflichtenheft, dass ich direkt mit dem Fall zum damaligen Zeitpunkt auseinandersetzen, und darum ist es nicht in meiner Agenda gewesen.
Später habe er sich dann schon interessiert und Roland Neff gefragt, was ihm denn vorgeworfen werde. Dieser habe ihm aber stets versichert, dass es sich bloß um eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen im hochpersönlichen Bereich handle.
Ich habe nicht unter die Bettdecke geschaut und gesagt, ich will die Details alle haben. Ich bin auch davon ausgegangen, dass die Personensicherheitsüberprüfung später wird Aktenzugang haben.
Was dann allerdings nicht der Fall war. Die zuständige Fachstelle für die Sicherheitsüberprüfung hat deshalb von Roland Neff verlangt, dass er den Departementschef inhaltlich vollumfänglich über das Strafverfahren informiere. Auch die Frage, ob dies geschehen sei, meint Schmid.
Mir hat man das Gleiche gesagt, was am Anfang mir bereits ist gesagt worden. Wenn das nicht stimmt, dann bin ich ungenügend und unvollständig orientiert.
Letztlich habe er Roland Neff vertraut, betont Bundesrat Schmid.
Und von dem her habe ich möglicherweise hier zu viel Vertrauen geschenkt. Ich könnte sagen, das war ein Fehler gewesen. Das tut mir leid, wenn das so ist. Aber ich führe grundsätzlich über Vertrauensbezüge gegenüber meinen Leuten und habe nicht grundsätzliche Misstrauenskultur. Sonst könnte die 12'000 Leute da gar nicht führen.
Die Situation, die jetzt entstanden sei, gefalle ihm auch nicht, sagt der Verteidigungsminister. Aber die Armee leiste nach wie vor sehr gute Arbeit.
Herrschaft, nochmal, ist das nicht eine Leistung, wo man muss zugestehen, dass da ab und zu auch ein Bock führen kann, der noch nicht in Ordnung ist.
Von einem Rücktritt will der Verteidigungsminister auf jeden Fall auch nach der neuesten Entwicklung gar nichts wissen.
Im Sturm müsst ihr noch gut überlegen, ob ihr solche Gedanken wollt realisieren.
Sagt Schmid und lässt aber offen, ob er dem Sturm immer noch standhalten will, falls in der kommenden Herbstsession seine wichtigsten Geschäfte wie das Rüstungsprogramm vom Parlament abgelehnt werden sollten.
Die politischen Konsequenzen diskutieren wir und ziehen wir dann, wenn das so sein soll.
Bundesrat Samuel Schmid, das ganze Tagesgespräch mit ihm und die Chronologie der Ereignisse sind abrufbar im Internet www.drs.ch führt dorthin. Modern und transparent, so soll die Schweizer Außenpolitik sein, das pflegt Bundesrätin Micheline Calmiret gerne zu betonen. Verschwiegenheit ist ihre Sache nicht.
Es gibt Leute in der Schweiz, die denken immer noch, wir sollten keine Außenpolitik haben und die beste Außenministerin ist die, die in den vier Landessprachen schweigen kann.
Was Anfang 2007 galt, gilt heute noch. In den politischen Alltag übersetzt bedeutet das, Außenministerin Calmiret auf der Waffenstillstandslinie zwischen Nord- und Südkorea, Außenministerin Calmiret mit Kopftuch bei Irans Präsidenten Ahmadinejad, Calmiret als Vermittlerin in Kolumbien und eben erst mit einem Angebot an Moskau zwischen Russland und Georgien zu vermitteln. Das sorgt im In- und Ausland für Aufsehen, aber auch für Kritik. Die Außenpolitische Kommission diskutiert gar darüber, ob Micheline Calmiret für das Departement geeignet sei. Bei mir im Studio ist jetzt Inlandchef Lukas Schmutz. Lukas Schmutz, weshalb diese geballte Ladung Kritik und Fragen?
Das ist ein Ausdruck davon, dass die schweizerische Außenpolitik derzeit total personalisiert wahrgenommen wird. Sie wird reduziert auf die Frage, was tut Außenministerin Micheline Calmiret und ist sie von einem Aktionismus geleitet, der Schweizer Politik eher schadet als nutzt. Micheline Calmiret hat sich das weitgehend selbst zuzuschreiben, dass das so gekommen ist. Sie hat in gewissen Fällen überaus ungeschickt gehandelt. Beispiel Iran. Da hatte ihr Auftritt mit dem iranischen Präsidenten Ahmadinejad derart negative Auswirkungen, dass die positiven Anstrengungen in der Zusammenarbeit mit dem Iran abgewertet und sogar in Frage gestellt wurden und zudem auch noch andere Probleme verursacht wurden. Trotzdem muss man sagen, diese personalisierte Wahrnehmung ist zum Teil berechtigt, aber sie verstellt auch den Blick auf andere positive Aspekte der Diplomatie, die es auch gibt.
Jüngstes Beispiel ist jetzt also das Vermittlungsangebot an Moskau im Georgien-Konflikt. Ist das jetzt typisch für die überrissenen Ambitionen in der Außenpolitik?
Nein, glaube ich nicht, aber der Fall ist spannend. Die offizielle Erklärung des Sachverhalts ist die: Das Angebot an Russland ist nichts weiter als die Erneuerung dessen, was ein Grundpfeiler der schweizerischen Außenpolitik ist, und zwar nicht erst seit Michelin Calmiere, sondern seit jeher. Die Schweiz bietet gute Dienste an, und zwar immer einfach als Grunddevise ihrer Außenpolitik. Dieses Angebot ist also ein Angebot in Anführungszeichen und wurde, wie das Außendepartement jetzt sagt, nicht einmal formell gemacht, sondern einfach im Rahmen der normalen politischen, diplomatischen Beziehung erneut darauf hingewiesen. Und mir leuchtet das auch ein, zumal Russland einer der Staaten ist, die von der schweizerischen Außenpolitik bewusst stärker ins Blickfeld genommen wurden, seit 2005 die Außenpolitik neu definiert wurde. Und diese Kontakte sind auch tatsächlich entstanden. Es gibt hier ein effektives, wirksames diplomatisches Netzwerk. Ich glaube also, dass genau in diesem Fall diese Wahrnehmung und dieser Aktivismusverdacht über reale, positive Erscheinungen der Diplomatie hinwegtäuschen.
Dennoch gibt es eben diesen Aktivismusverdacht, wie Sie es nennen, der kommt ja nicht nur von der SVP, die ohnehin außenpolitisches Engagement, sagen wir mal, skeptisch verfolgt, sondern auch von den anderen bürgerlichen Parteien, aktuell von der CVP. Wieso?
Das hängt mit der Geschichte von Micheline Calmiere als Außenministerin zusammen und auch mit der politischen Grundkonstellation im Bundesrat. Micheline Calmiere hat am Anfang ihrer Amtszeit mit öffentlicher Diplomatie, wie wir es gehört haben, auch in diesem Ton vorher, und auch mit schlecht vorbereiteten Aktivitäten enorme Irritationen gerade in der Schweiz ausgelöst. Darauf wurde sie von der bürgerlichen Mehrheit im Bundesrat dazu gezwungen, die Interessenpolitik und auch die klassische Diplomatie wieder stärker zu gewichten. Das hat Micheline Calmiere gemacht, aber trotzdem ist ihre Akzeptanz in der Schweiz nicht größer geworden, weil sie eben den außenpolitischen Dialog gleichzeitig ganz bewusst auch auf Felder ausgedehnt hat, die in der traditionellen Außenpolitik tabu waren. Beispiel Dialog mit den Hamas, Beispiel 2 Dialog mit der FARC. Und ein zweites kommt noch hinzu, sie hat auch mit Bundesrätin Doris Leuthard sich nicht einigen können über Zuständigkeitsfragen in der Entwicklungspolitik. Deshalb ist unter dem Strich die bürgerliche Skepsis ihr gegenüber noch gewachsen, obwohl sie sich ihr angepasst hat.
Ist sie denn nun alles in allem eher eine Belastung oder ein Trumpf für die schweizerische Außenpolitik?
Beides. In ihrer Rede vor der Botschafterkonferenz in der vergangenen Woche sagte sie, der außenpolitische Dialog sei grau, langsam, frustrierend, mühsam und so weiter. Und diesen grauen Dialog hat Micheline Calmiere stärker als die frühere Diplomatie mit viel Energie auch auf Felder ausgedehnt, die früher nicht dazu gehörten, sondern geradezu tabu waren, namentlich heikle menschenrechtliche Gebiete und auch Minderheitenschutz und anderes mehr. Insofern glaube ich, dass sie für eine zeitgemäße Außenpolitik durchaus ein Trumpf ist.
Und die Kehrseite?
Belastend ist, glaube ich, dass sie sich selbst mit dem Grau dieser Arbeit, das sie beschrieben hat, nicht zufrieden geben mag. Sie sucht noch immer und manchmal penetrant die farbigen und populären Effekte. Und sie lebt der eigenen Devise der Außenpolitik zu wenig nach. An der Botschafterkonferenz hat sie diese ebenfalls nochmals formuliert. Sie heißt, die Schweiz hat keine Macht, außer die Macht des Wortes. Und da hat sie gleich anschließend die provozierende Frage gestellt, ob man den außenpolitischen Dialog vielleicht nicht auch mit Osama Bin Laden suchen solle. Und das zeigt, dass sie sich im politischen Alltag selbst der Macht des Wortes zu wenig bewusst ist und dass sie im Alltag den Dialog in der unmittelbaren Umgebung zu wenig gut beherrscht.
Das waren Informationen von Lukas Schmutz, Inlandchef von Schweizer Radio DRS. €18 Millionen muss der Flughafen Zürich zurückzahlen. 4,5 Millionen sind es bei der Kerosinlieferantin Air Total. Und die Zürcher Kantonalbank weiß seit Ende Mai, dass sie die Konkursmasse der ehemaligen Swissair mit €80 Millionen speisen muss, plus 5% Zins. Das alles ist Geld, das die Swissair rund um das Grounding an die drei Unternehmen bezahlt hatte. rechtswidrig, meint das Bundesgericht. Die Swissair Gläubiger mag das freuen, doch das Urteil könnte einschneidende Folgen haben für die Schweizer Wirtschaft. Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann.
In Lausanne regnete es heute Vormittag richtig gehend Bindfäden. Das passte, denn im Regen stehen gelassen wurde auch der Präsident der zweiten Zivilkammer des Bundesgerichts, bildlich gesprochen, und zwar von seinen vier Kolleginnen und Kollegen. Sie entschieden anders als er, zweimal. Beide Male ging es um Zahlungen, die die Swissair in ihren letzten Tagen getätigt hatte, rund 18 Millionen Franken an den Flughafen Zürich und nochmals rund 4,5 Millionen Franken an die Kerosinlieferantin Air Total. Diese seien widerrechtlich erfolgt, so das höchste Schweizer Gericht in einem 4:1 Entscheid. Denn durch diese Zahlungen sei den anderen Gläubigern Geld entgangen, Geld, das in die Nachlassliquidation gehört hätte, statt in die Kassen einzelner Unternehmen. Swissair-Liquidator Karl Wüthrich zeigte sich nach den Urteilsverkündigungen sehr zufrieden.
Das Bundesgericht hat bestätigt, dass im schweizerischen Recht im Insolvenzfall, wenn also jemand nicht mehr bezahlen kann, der Grundsatz der Gläubigergleichbehandlung das Wichtigste ist.
Kein Gläubiger soll also bevorzugt werden, indem er von einem finanziell angeschlagenen Unternehmen noch rasch ausstehende Zahlungen einfordern kann, die dann nicht mehr in die allgemeine Konkursmasse fallen würden, sofern gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. So muss der Gläubiger eines Unternehmens, also die Banken, die Lieferanten etc., erkennen können, dass das Ende eines Unternehmens naht. Dieses wiederum muss andere Gläubiger durch die Zahlungen absichtlich schädigen wollen. Ob das so ist, lässt sich freilich nicht immer eindeutig ermitteln. Das Gesetz sieht einen großen Ermessensspielraum vor, Details können den Ausschlag geben, ein Eldorado für Juristen. So entschied das Bundesgericht Ende Mai in einem ähnlichen Fall äußerst knapp, dass die Zürcher Kantonalbank ZKB 80 Millionen Franken an die Swissair zurückbezahlen müsse. Nicht nur die ZKB-Juristen, sondern selbst Swissair-Kläger Karl Wüthrich war von diesem Entscheid damals überrascht.
Ich sag mal so, es war für mich sicher die weiteste mögliche Lösung, die da kam. Aber es war eben eine mögliche Lösung, die im Gesetz vorgesehen ist.
Und heute dasselbe Bild. Die Anwälte vom Flughafen Zürich und von Air Total saßen wie begossene Pudel in ihren Reihen und Flughafensprecherin Sonja Zöchlin sagt:
Ja, wir sind sehr überrascht von diesem Urteil und wir bedauern, dass das so gefällt wurde. Wir gingen immer davon aus, dass die Zahlung, die die Swissair damals noch tätigte, dass die rechtmäßig erfolgte.
Die Fälle sind allerdings mehr als Juristenfutter. An ihnen werden auch die Manager aller Unternehmen noch zu beißen haben. Die Zulieferer, Zwischenhändler, Banken, sie alle müssen künftig noch mehr als bisher darauf achten, ob sie mit einer angeschlagenen Firma Geschäfte tätigen wollen. Eine Gratwanderung, denn im schlimmsten Fall ist das Geld für immer verloren. So erstaunt es nicht, dass ein ZKB-Sprecher Ende Mai sagte, wegen solcher Urteile würden Banken künftig bei der Kreditvergabe an Unternehmen restriktiver sein und beim Rückruf in heiklen Situationen schneller aktiv werden. Nicht nur bei Großkonzernen, sondern auch bei den viel zahlreicheren kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Der Druck steigt also. Nicht nur zum Nachteil der betroffenen Firmen, ist Karl Wüthrich überzeugt.
Bis jetzt ist es immer so gewesen, dass oft eben die Leute erst an Sanieren denken, wenn sie in 10 Tagen die Löhne nicht mehr bezahlen können. Und dann ist es mit Sicherheit zu spät.
Dies sehen andere freilich weniger optimistisch. Ein Unternehmen im Sanierungszustand hat nämlich eine schwächere Stellung. Die Geschäftspartner würden ein Unternehmen fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, bekämen sie Wind von finanziellen Schwierigkeiten. Auch das könnte eine Folge dieser jüngsten Urteilsserie des höchsten Schweizer Gerichts sein.
Beat Soltermann. Nirgends sind die Schweizer Umweltsünden so sichtbar wie im aargauischen Kölliken. Die gigantischen Hallen der Sondermülldeponie mit den weißen Stahlträgern sind von der Autobahn A1 her nicht zu übersehen. Die Deponie gilt als riesige Umweltsünde. Vor einem Jahr begann man dort, Tausende von Tonnen Sonderabfall wieder auszugraben. Doch im Moment stehen diese Arbeiten still. Denn einmal mehr wurde deutlich, dass Sondermüll gefährlicher ist als angenommen. Aargau-Korrespondent Moris Velati.
Lastwagenweise wurden Ende der 70er Jahre Sonderabfälle in einem Kölliker Wohnquartier entsorgt. Unter anderem Kehrichtschlacke, Batterien, ölverseuchte Erde, Farbrückstände. 500.000 Tonnen insgesamt. Der Boden in Kölliken galt als besonders undurchlässig. Der Abfall sei hier sicher und billig entsorgt, war die vorherrschende Meinung. Schon nach wenigen Jahren aber stank es fürchterlich in der Gegend. Schmutziges Wasser floss aus der Grube heraus. Die Trinkwasserversorgung des ganzen Aretals war in Gefahr. Nach langem Hin und Her wurde 1985 die Deponie geschlossen. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Sondermülldeponie 6 Fußballfelder groß. In den folgenden Jahren suchten Behörden und Experten eine Lösung. Seit einem Jahr nun wird unter dem Schutz einer gigantischen Halle Fass für Fass ausgegraben und analysiert. Die Schwierigkeit dabei, niemand weiß so genau, wo sich was im Kölliger Boden verbirgt. Der Geschäftsführer der Sondermülldeponie, Jean-Louis Dardon.
Die Einlagerungsdatenbank ist sehr unpräzis. Das kann um 10 bis 20 Meter daneben liegen. Und somit kann man natürlich nicht so zuarbeiten, wie man das gerne möchte. Man muss die Vorsicht viel großräumiger walten lassen.
Trotz aller Vorsicht kam es Ende Juni zu einem Zwischenfall. In einem Container entzündeten sich Magnesiumspäne. Eine 8 Meter hohe Flamme zerstörte Leitungen und Lampen an der Hallendecke. Die Arbeiten wurden sofort unterbrochen. Und sie bleiben es weiterhin, wie die Betreibergesellschaft der Sondermülldeponie mitteilte. Denn die Sicherheit des Personals müsse noch einmal eingehend geprüft werden.
Die Sicherheitsmaßnahmen, die man getroffen hat, sind sicher sehr gut gewesen. Man überprüft jetzt einfach noch einmal im Lichte dieses Brandereignisses, wäre irgendwo noch eine Verbesserung möglich, für einen besseren Schutz dieser Leute. Also in diese Richtung geht das.
Schon heute arbeiten die Wissenschaftler, welche den Inhalt der einzelnen Fässer analysieren, im Vollschutz mit Gasmaske. Die Arbeiter, welche den Abfall ausgraben, sind in ihren Baggern geschützt durch luftdichte Kabinen und Spezialglas, welches sogar größeren Explosionen standhalten soll. Der Zahn der Zeit habe an den Abfällen genagt und mache sie noch gefährlicher, erklärt Jean-Louis Dardon.
Dadurch, dass die Fässer zu einem sehr großen Teil zerstört sind, ist eine Vermischung mit dem Inhalt des daneben liegenden Fasses möglich. Und wenn eben daneben ein Stoff steht, der unverträglich ist mit dem daneben, dann können eben solche Sachen passieren.
Solche Sachen eben wie das Feuer Ende Juni, ausgelöst durch eine chemische Reaktion. Sicher ist sicher, so viel hat man in Kölliken inzwischen gelernt. Deshalb ruht der Rückbau des Sondermülls so lange, bis die Sicherheit der Mitarbeiter neu analysiert ist und Maßnahmen getroffen sind. Das könnte dauern. Ob man, wie geplant, bis 2012 den gesamten Giftmüll aus Kölliken abtransportiert hat, ist unter diesen Umständen fraglich. Auch ist unklar, ob das Budget für den Rückbau dieser ökologischen Zeitbombe ausreichen wird. Man rechnet schon heute mit Kosten von fast einer 500 Millionen Franken. Die riesige Halle in Kölliken wird so oder so noch etwa 5 Jahre lang stehen bleiben. Und so lange ist sie ein weiterum sichtbares Symbol für den wohl größten Umweltskandal der Schweiz.
Moritz Velati. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit diesen Themen. Punkrock in der Karibik, Kubas frechster Rebell. Und Samba, 6000 Meter unter der Erde, Brasiliens Ölfelder. Zuerst aber Pakistan. Das Land durchlebt seit dem Rücktritt von Präsident Musharraf stürmische Zeiten. Auf den Premierminister des Landes ist gestern ein Anschlag verübt worden und erstmals haben sich amerikanische Kampfeinheiten an einer Antiterrorkommandoaktion auf pakistanischem Gebiet beteiligt. Vor diesem Hintergrund wählt das Parlament übermorgen Samstag einen neuen Präsidenten. Rudi Medder.
Go, go! Musharraf, go! Go, go!
Geh, Musharraf, geh! Während Monaten verlangten die Anwälte und Richter des Landes den Rücktritt von Präsident Musharraf. Doch jetzt, wo der unpopuläre Präsident seinen Sitz geräumt hat, scheinen die Probleme des Landes groß wie eh und je. Immer mehr Pakistanis leben in bitterer Armut und schlagen sich mit Gelegenheitsjobs durch. Von wirtschaftlicher Sicherheit keine Spur. Derweil explodieren die Lebensmittel- und Benzinpreise. Kommt dazu, dass sich die Sicherheitslage im Land laufend verschlimmert. Die Stammesgebiete im Nordwesten Pakistans an der Grenze zu Afghanistan sind zu einem Rückzugsgebiet für Taliban- und Al-Qaida-Kämpfer geworden. Die Regierung in Islamabad hat dort fast nichts zu sagen. Die Extremisten werden mit ihren Anschlägen immer dreister und dringen bis in die Städte vor. Gestern wurde gar die Wagenkolonne von Premierminister Gilani beschossen. Der pakistanische Journalist und Terrorexperte Ahmed Rashid meint, die Extremisten strebten eine eigentliche Talibanisierung von Nordpakistan an. Samina Ahmed ist Projektleiterin in Islamabad bei der auf die Analyse von Krisensituationen spezialisierten Organisation International Crisis Group. Sie meint, die Regierung in Pakistan sei fest entschlossen, den Terrorismus zu bekämpfen.
The PPP-led coalition government has declared time and again, the war on terror is Pakistan's war. It's Pakistani citizens being killed.
Der Krieg gegen den Terrorismus sei Pakistans Krieg. Pakistanische Bürger würden umgebracht. Auch Hussein Haqqani, früher Berater von Premierministerin Benazir Bhutto und Premier Nawaz Sharif, ist überzeugt, dass die Regierung Pakistans den Terrorismus mit Überzeugung bekämpft.
They lost Benazir Bhutto to terrorism. They realize that terrorism threatens Pakistan's own cities and Pakistan.
Der Terrorismus bedrohe Pakistans Städte und Bevölkerung. Allerdings erhält die Bevölkerung kaum den Eindruck, die Regierung sei dabei, den Kampf gegen den Terrorismus zu gewinnen. Dass die Amerikaner sich gestern erstmals mit Bodentruppen an einer Kommandoaktion in Südwaziristan beteiligten, in diesen gesetzeslosen Stammesgebieten an der Grenze zu Afghanistan, das kommt beim Mann auf der Straße gar nicht gut an. Auch Frauen und Kinder seien bei der Aktion umgekommen, heißt es. Solche US-Übergriffe könnten die Bewohner der Stammesgebiete erst recht in die Arme der Extremisten treiben, warnen Regierungskreise in Islamabad. Für Samina Ahmed von der International Crisis Group ist klar, dass sich Pakistan an einem schwierigen Punkt seiner Geschichte befindet.
Pakistan had 8.5 years of military rule. What we are seeing now is the legacy of military rule. Militancy, extremism, a economy that's faltering.
Was Pakistan jetzt erlebe, das sei das Erbe von 8,5 Jahren Militärherrschaft. Die Militärherrschaft habe die Entwicklung einer demokratischen Kultur verhindert und so Pakistans Stabilität untergraben. Es sei eine große Herausforderung für Pakistan, das Erbe dieser Militärherrschaft zu überwinden.
Overcoming the legacy, the burden of military rule is the greatest challenge for any civilian government, including this one.
Samina Ahmed hofft, die Wahl eines neuen Präsidenten am Samstag durch das Parlament werde Pakistan trotz aller Schwierigkeiten helfen, den Weg zu stabilen Verhältnissen zu finden. Und an Stabilität in Pakistan ist die ganze Welt dringend interessiert. Schon beklagt sich Indien, es fehle angesichts der unstabilen Verhältnisse in Islamabad ein kompetenter Ansprechpartner, um eine Eskalation des Kaschmir-Konflikts zu verhindern. Und die Möglichkeit, dass die Taliban im Land am Hindukusch weiter an Einfluss gewinnen und dass das einzige muslimische Land mit Atombomben zunehmend im Chaos versinkt, ist der Albtraum eines jeden Sicherheitspolitikers.
Kubas musikalische Uraltgarde aus dem Buena Vista Social Club ist passé, mindestens für viele Junge, die auf einem anderen Planeten leben, auch was Hörgewohnheiten angeht. Einer ihrer Stars ist der Punkrocker Gorky. Auftreten darf er nicht, seine Musik wird unter der Hand weitergereicht. Gehört wird sie aber auch in der Parteizentrale, genauso wie die in meist unflätiger Sprache geäußerte Kritik am kommunistischen Regime. Und die hat Gorky kürzlich in Untersuchungshaft gebracht. Dann aber wurde er freigesprochen. Tatsächlich. Michael Castricius.
Es blieben nur 19 Euro Strafe wegen Lärmbelästigung, fast 2 durchschnittliche Monatsgehälter. Immerhin aber, er war frei. Gorky ist Kopf der Band Porno para Ricardo. Wer bei dem Namen an die legendären britischen Sex Pistols denkt, liegt zumindest musikalisch nicht verkehrt. Allerdings soll der Name eine Antwort auf Fidel Castros Dauerparole Patria o Muerte sein. Vaterland oder Tod, Porno für Ricardo.
No restamos de la mierda comunista esa.
Wir machen bei dieser kommunistischen Scheiße nicht mit, auch wenn sie uns nirgends mehr auftreten lassen. Wenn das der Preis ist, dann zahlen wir eben. Wir zahlen ja so und so schon. Und wenn die anderen aufhören, dann mache ich eben alleine weiter. Aber der beschissenen Ideologie in diesem Land werde ich mich nie anschließen.
A la ideología de mierda este país.
Aufruf zur Rebellion in Gesang und Wort. Gorki nimmt kein Blatt vor den Mund und schon gar nicht vors Mikrofon. Unmittelbar nach der Urteilsverkündung sagte er, jetzt hasse ich diese Tyrannei noch mehr. Regimeheld Che Guevara ist für ihn ein Mörder und er nennt ihn auch so. Die Revolution sei ein einziger Betrug und Fidel Castro hat er mit dessen Erkrankung umbenannt. El Comandante ist jetzt El Coma Andante, das wandelnde Koma.
El Comandante quiere que yo trabaje.
El Comandante will, dass ich für seinen miserablen Lohn arbeite, singt Porno para Ricardo. El Comandante will, dass ich ihm applaudiere, wenn er seine besoffene Scheiße gelabert hat. Unfassbare Direktheit in einem autoritären System wie dem kubanischen. Zufall oder nicht, genau als 2003 der Film Havana Blues über den musikalischen Underground Kubas gedreht wurde, kam Gorki in den Knast. Seine ätzenden Stellungnahmen fehlen daher in dem Dokumentarstreifen. 2 Jahre hinter Gittern, aber kein bisschen leiser.
La gente, nadie está de acuerdo.
Niemand ist einverstanden mit dem System, aber keiner sagt was, keiner geht das Risiko ein, die Wahrheit zu sagen. Immer schon wurden Regime auf Angst und Lügen gebaut. Unter diesem Regime ist das Land im Elend versunken. Zu viel Ideologie, zu viel Unsinn, zu viel ideologische Sturheit, aber zu wenig im Magen. Man muss dem Volk was zum Essen geben. Wozu dieses Geschwätz über die Schlacht der Ideen und diese ganze Scheiße? Gib den Leuten etwas zu essen, das ist am wichtigsten. Von den Exilkubanern aber lässt sich Gorki auch nicht vereinnahmen. Den Kapitalismus muss man auch kritisieren, sagt er und verhöhnt George Bush als den größten zeitgenössischen Guerillero. Eigentlich will er ja nur Musik nach seinem Gusto und vor allem nach seiner Schnauze machen. Politik, singt er, interessiert mich nicht, aber die Politik interessiert sich für mich.
Der Bericht von ARD-Korrespondent Michael Castricius. Jetzt ist es 18.37 Uhr, das Echo-Dossier. Kaffee, Kakao, tropische Früchte, Soja, Zucker. Brasilien hat einiges zu bieten für den internationalen Markt. Doch eine wahre Goldgrube verbirgt sich erst noch tief unter dem Meeresspiegel. Brasilien sitzt auf immensen Ölfeldern und die gilt es nun zu erschließen. Gelingt dies, dann rückt Brasilien zum Ölgiganten auf. Dass der Staat das werden will, daran lässt er keinen Zweifel. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Für seine Werft hat sich der staatliche Ölkonzern Petrobras Angra dos Reis als Standort ausgesucht. Ein mondäner Ferienort entlang sanft geschwungener Meeresbuchten und Badestrände. In diesem Idyll ragt ein über 100 Meter hoher Stahlkoloss in die Höhe. Das Gerippe sorgt für scharfen Kontrast zum spiegelglatten Meer, zum üppig grünen Atlantik-Urwald und zu den Bananenhainen am steil abfallenden Küstengebirge. Viertausend brasilianische Spezialisten bauen zusammen die Ölplattform P51. Die Hälfte von ihnen sind auf der schwimmenden Stahlkonstruktion beschäftigt. Einem Ameisenhaufen gleich wimmelt es von Menschen auf allen Etagen. Es ist die erste ausschließlich mit brasilianischer Technologie entwickelte Ölplattform, dazu noch die größte der Welt. Der Lift erklimmt nicht einfach die 7 Etagen der P51. Er symbolisiert vielmehr, dass es nach den Ölfunden senkrecht nach oben geht. Mit den Liftpassagieren genauso wie mit Brasilien. Das Öl werde Brasilien zur Großmacht adeln, das ist die allgemeine Hoffnung. Durchs Drahtgitter des rumpelnden Aufzugs schweift der Blick über bewaldete kleine Inseln und Küstenbuchten, so türkis und glatt wie ein Schweizer Bergsee. Nicht leicht, dieses tropische Paradies in den Zusammenhang mit zähflüssigem Rohöl zu bringen und den offenbar unvermeidlichen Verschmutzungen. Mangelnde Sorge zur Umwelt ist eine der Schwachstellen von Petrobras. Immer wieder kommt es zu Lecks in ihren Pipelines. Vor wenigen Jahren führte menschliches Versagen dazu, dass eine der P51 sehr ähnliche Ölplattform im Atlantik umkippte und versank. Oben angekommen auf der halbfertigen Bohrinsel, 70 Meter über dem Meeresspiegel, sollte man schwindelfrei sein. Die Höhe ist beeindruckend. Dazu schaukelt die Bohrinsel in den Wellen.
A P51, ela, o contrato inicial dela foi de 830 milhões de dólares
Die Plattform koste umgerechnet knapp 1,5 Milliarden Franken, erzählt Petrobras-Ingenieur Paolo Pimenta. Zwei Aggregate produzierten so viel Strom, wie eine Stadt von der Größe Zürichs braucht. 180.000 Fass Öl und 6 Millionen Kubikmeter Gas täglich werde die P51 aus der Tiefe holen, wenn sie ab Dezember im Atlantik vor der Küste Rio de Janeiro den Betrieb aufnehme. Auch das sei Weltspitze. So viel Leistungsvermögen kommt wie gerufen. Unter den längst angezapften Feldern, wo auch die P51 hinkommen wird, entdeckte Petrobras neue, immense Ölmengen. Die alten Felder produzieren zusammen 2 Millionen Fass Öl täglich. Sie machen Brasilien damit knapp zum Selbstversorger. Die neuen Vorkommen liegen wie die alten vor der Küste der Bundesstaaten Rio de Janeiro und São Paulo. Das Öl ist von bester Qualität und leicht zu verarbeiten. Aber es gibt auch einen Haken. In 6000 Metern Tiefe liegt der Ölschatz sozusagen im sechsten Untergeschoss, tief unter Meer, Fels und einer 2 Kilometer dicken Salzkruste. In der Tiefbohrtechnologie ist Petrobras der führende Konzern der Welt. Doch Bohrer, die in solche Tiefen vordringen können, müssen erst noch entwickelt werden. Genauso die Sonden, die ein genaues Inventar liefern könnten. Selbst Rohstoffökonomen wie Luis Alfredo Salomon von der Universität Rio de Janeiro können vorerst nur schätzen, wie viel Öl vorhanden ist.
As estimativas variam entre 20 e 100 bilhões de barris de petróleo. Com 50 bilhões, certamente estaríamos à frente do México, né? Já com 100 a gente já fica ali entre os 5, 6 primeiros.
Man gehe von 20 bis 100 Milliarden Fass Öl aus, erklärt der Wissenschaftler. Im besten Fall werde Brasilien Venezuela und Nigeria überholen und das fünft- oder sechstwichtigste Ölförderland werden. Für einen Platz im Mittelfeld reiche es allemal. An Saudi-Arabien oder Russland werde man aber nicht herankommen. Bevor das Öl sprudelt und die Kasse klingelt, muss investiert werden. Hunderte von Milliarden Dollar müsste Brasilien dafür auftreiben. Oder aber einen Teil des Öls ausländischen Multis übereignen. Nur ist das für die amtierende Linksregierung politisch nicht opportun. Sie unternimmt alles, das vor einem Jahrzehnt im Zug neoliberaler Reformen gebrochene Staatsmonopol auf Erdöl wiederherzustellen. Die hohen Kosten will Brasilien alleine tragen, damit keine Abhängigkeiten entstehen. Die Spekulanten dürfen sich zu früh gefreut haben, weil die Förderung nicht die börsenkotierte Petrobras übernehmen wird, sondern ein neuer 100%iger Staatskonzern.
O governo já tem definidas 4 grandes linhas estratégicas para a exploração de petróleo na camada do pré-sal. Não será mais concedido à iniciativa privada ou à Petrobras.
Brasilien wende sich ab vom neoliberalen Ölmodell der 90er Jahre und ersetze es durch nationalistischere Gesetze, erklärt der Rohstoffexperte César Sanson von der Universität Paraná. Förderkonzessionen für ausländische Multis werde es keine mehr geben, weil die den Konzessionären Eigentumsrechte am Rohstoff einräumten. Partnerschaften zwischen dem Erdölmonopolisten Staat und Privaten seien zwar auch in Zukunft möglich, aber nur noch auf einer Entschädigungsgrundlage von Anteilen an gefördertem Rohöl. Regierung und Gesellschaft sind sich bewusst, dass die Ölfunde die ganz große Chance bedeuten für das Schwellenland Brasilien. Und es gibt einen Konsens darüber, was mit den Öleinnahmen geschehen muss. Lula da Silva, der gemäßigte linke Pragmatiker und Staatspräsident, formulierte es beim Besuch einer Raffinerie so:
Nós precisamos utilizar esse potencial extraordinário de petróleo que nós temos para resolver o problema crônico desse país.
Brasilien stehe in der Pflicht, mit diesen Einnahmen sein chronisches Armutsproblem zu lösen. Also die strukturellen Ungerechtigkeiten zu beseitigen, vor allem die Diskriminierung aus sozialen oder rassistischen Gründen. Zu schaffen sei dies, wenn Brasilien sein heute schwaches öffentliches Bildungssystem zum Motor der sozialen Mobilität mache, zur Plattform der Chancengleichheit.
Das war das Dossier aus Brasilien von Ulrich Achermann. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Simon Fatzer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.